So, endlich Ferien, ne? Ich werde jetzt trotzdem nochmal über Schule reden. Ja, wir hatten die letzten Wochen in der Schule noch eine Projektwoche und da hat eine Kollegin von mir das Thema Migration gemacht mit ihren Schülern. Und da ging es unter anderem auch darum, was ist Heimat? Und eigentlich passt das total gut, weil wir heute auch viele Leute aus verschiedenen Ländern haben, merke ich heute. Jedenfalls bin ich dann einmal in die Klasse gekommen, wo sie diese Projektgruppe hatte und an der Tafel stand Heimat ist und dann hatten sie ganz verschiedene Dinge dort stehen, was man unter Heimat verstehen könnte. Und ich habe gedacht, diese Frage stelle ich euch eingangs jetzt auch und ihr seht hier schon einen QR-Code. Ihr könnt, wenn ihr ein QR-Code-fähiges Handy habt und mobile Daten, könnt ihr mal auf diese Seite gehen, das ist eine Umfrage. Und dort eingeben, Heimat ist, und dann vervollständigen, was ist Heimat? Und ich lasse euch mal kurz Zeit, wer da eine Antwort geben möchte. Genau, ihr müsstet dann einfach diesen Satz, da ist ein Feld, wo man einfach dann eintippen kann, ein paar Worte, Heimat ist. Und wenn ihr es dann einfach abgesendet habt, können wir das gleich hier sehen, welche Antworten hier zusammenkommen. Okay, Julian, ich glaube, du kannst dann schon die Seite zeigen. Oh nein. Aber du siehst die Seite, bei dir siehst du die, oder? Wie in der Schule. Sobald man Technik nutzt, am Ende will man doch die gute alte Kreidetafel zurück. Okay, ihr habt noch Zeit, eure Antworten zu geben. Und dann werden wir sehen, ob wir die hier gleich aufrufen können. Ah ja. Okay, wir haben es ganz kurz gesehen. Wo ich wohne, Musik, meine Familie und Freunde, Geborgenheit, Nähe zu Gott und geliebten Menschen, wo Familie ist, wo ich gut schlafen kann, wo ich zu Hause bin, Vertrautheit, wo Familie ist. Ihr könnt vielleicht nochmal Update klicken, ob wir noch was... Ach, gelegen noch nicht. Ja, okay, das sind unsere Antworten. Oder ah, nee, es sind noch viel mehr geworden. Frieden, wo ich mich zu Hause fühle, Gemeinschaft, wo meine Freunde sind, ist witzig. Geborgenheit, zur Ruhe kommen, Geborgenheit. Wo ich sein kann, wie ich bin, da, wo man herkommt. Die Stadt, in der ich lebe, mein Zuhause mit meiner Familie, Freunde, die ich auch in der Ferne besuche. Sicherheit, Verbundenheit, Zuhause sein, Versicherung. Da, wo man aufgewachsen ist, Versicherung, Jesus und wo ich mich wohlfühle. Ja, schön. Dankeschön, dass so viele mitgemacht haben. Ich fand es interessant, als ich die Antworten an der Tafel gelesen habe bei uns in der Klasse, dass da sehr viele Dinge genannt wurden, die sich entweder auf die Gegenwart beziehen, also sowas wie jetzt, wo ich wohne, oder auf die Vergangenheit. Also Heimat ist, wo ich aufgewachsen bin oder das Land, in dem ich, wo ich herkomme. Aber mir fehlte da etwas und ich musste an meinen Opa denken. Und ich glaube, einige von euren Antworten gehen auch so ein bisschen in die Richtung, dass Heimat nicht nur Vergangenheit ist und Gegenwart, sondern eben auch Zukunft ist. Mein Opa ist gestorben jetzt, das klingt jetzt erstmal wieder nach Vergangenheit. Also er ist im Februar gestorben und wir haben, unter anderem habe ich ein Liederbuch von ihm geerbt und das heißt Heimatklänge. Und jetzt, wenn man so denkt, was sind denn so Heimatlieder? Da kommen uns vielleicht so ein paar Lieder in den Kopf, was so Heimatlieder sein könnten. Aber die Heimatlieder, die mein Opa hier hat, sind doch sehr anders als die Heimatlieder, die mein Deutschlehrer oder mein Musiklehrer damit verbinden würde. Und ich lese euch mal hier ein bisschen aus einem Lied. Am Jordansufer stehe ich und blicke sehnsuchtsvoll nach jenem Land, das auch für mich die Heimat werden soll. Denn die Ruhe ist dort im Heimatland, wo die Sorgen und Leid sind unbekannt, wo wir singen unserem Herrn und Gott frei von Angst und Pein und aller Not. Ein anderes Heimatlied. Heim, heim, himmlische Heimat, dir eile ich zu, dort thronet mein Heiland, herrliche Stätte der Ruhe. Heim, heim, süßes Heim, himmlische Stätte der Ruhe. Oder im Himmel ist mein Heim so schön, ich möchte heim, ich möchte heim. Da kann ich nicht Not noch Tod eingehen, ich möchte heim, ich möchte heim. Da prangt ein Haus in lichtem Schein, das soll mein ewiges Erbe sein. Ich möchte heim, ich möchte heim. Also und so gehen all diese Lieder, ja, sind Heimatlieder. Das ist ein Liederbuch, das von Mennoniten zusammengestellt wurde, und zwar den russlandsdeutschen Mennoniten. Und ich denke, dass ihr Leben, auch das Leben meines Opas, hat sehr geprägt, was die unter Heimat verstehen. Die haben sehr viel Leid erlebt. Und die haben auch sehr viel Migration erlebt. Die haben sehr oft ihre Heimat oder das, was ihr Zuhause war, verlassen müssen. So wie mein Opa, der in 5 Ländern mindestens gelebt hat in seinem Leben und immer wieder weitergezogen ist. Und da verstehe ich, dass sein Verständnis von Heimat gar nicht, dass es so auf die Zukunft gerichtet ist. Und auch auf eine ewige Zukunft, wo das Leid mal vorbei ist. Aber umgekehrt hat nicht nur sein Leben, sein Verständnis von Heimat geprägt, sondern sein Verständnis von Heimat hat auch sein Leben geprägt. Opa hat uns nichts vererbt. Also ich habe dieses Buch und es gab noch eine Kiste. Also das war alles, was wir sozusagen, und ein paar Bilder noch und ein steinzeitlicher Laptop, auf dem er immer Predigten anhörte. Alles andere, was er in Lebzeiten besessen hat, hat er investiert. Und zwar nicht in Aktien, sondern in Gemeinde, in christliche Werke, in Menschen, die in Not waren. Er hat alles weitergegeben. Und obwohl wir von meinem Opa keine Reichtümer geerbt haben, sind wir doch sehr reiche Erben, weil er uns so viel hinterlassen hat an Geschichten, an seinem Vorbild im Glauben und auch an seine Hoffnung auf die Ewigkeit. So, ich rede jetzt über Heimat. Reinhard hat mich gebeten, über Taufe zu reden. Und ich finde, das passt total, als er dann fragte, an dem Sonntag, wo du dran bist, ist Taufe, kannst du über Taufe reden? Und ich habe gedacht, ja, ich finde bestimmt einen Bibelvers, wo ich das passend kriege. Und ich habe nicht einen Vers gefunden, ich habe ein ganzes Kapitel gefunden. Und dieses Kapitel möchte ich jetzt mit euch einmal so durchgehen, um einfach auch zu gucken, was hat denn Taufe mit Heimat zu tun? Wir taufen auf den Glauben, weil für uns ist die Taufe ein Zeichen für unseren Glauben. Und wir werden jetzt in Hebräer 11 gucken, wo es erstmal darum geht, was ist Glaube? Und da haben wir gleich den ersten Vers, ist vielleicht auch bekannt, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wenn wir auf den Glauben taufen, dann ist unsere Taufe ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir an was Unsichtbares glauben. Und man kann jetzt natürlich an vieles glauben, auch an Dinge, die unsichtbar sind. Aber wir teilen einen Glauben, wir haben eine gemeinsame Hoffnung und wir sind überzeugt von etwas, was unsichtbar ist. Und wenn wir dieses Kapitel weiterlesen, werden uns ganz viele Vorbilder am Glauben vorgestellt, die genau diesen Glauben und diese Hoffnung teilen an etwas Unsichtbares. Da ist von Abel, Henoch, Noah, Abraham und Sarah die Rede. Und ich werde nicht all diese Beispiele jetzt hier im Text genau durchgehen, aber nur ein paar Sachen rauspicken. Abraham, der hier auch genannt ist, das ist auch so eine Migrationsgeschichte. Abraham verlässt seine Heimat und zieht ins Unbekannte, weil Gott ihm ein neues Land versprochen hat. Und er glaubt Gott, er hofft auf etwas, was er noch nicht sehen kann, eine unbekannte Heimat. Und da heißt es im Text in Vers 9, im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land. Und ich glaube, wir haben heute Leute hier, die sich damit identifizieren können. Ich weiß nicht, Familie Buhr, wie geht's euch? Fühlt ihr euch hier noch als Gäste in einem fremden Land? Ich glaube, ihr habt einige Gemeinsamkeiten. Ihr habt euch auch auf den Weg gemacht, ohne zu wissen so genau, wohin es geht. Ihr habt euch in einem neuen Land niedergelassen. Und ja, vielleicht fühlt ihr euch noch wie Gäste. Diese Erfahrung haben hier, glaube ich, einige gemacht. Und ich muss mich auch outen, ich komme aus dem Westen. Am Anfang habe ich mich auch wie ein Gast hier gefühlt. Und sobald ich meinen Mund aufmachte, wurde ich auch gefragt, wo ich herkomme. Aber irgendwann habe ich dann gelernt, dass man Nu sagt statt Ja und Viertel vier ist eigentlich Viertel nach drei. Und so konnte ich mich dann auch verständigen. Und ich mache ins Bett heißt, ich gehe schlafen und nicht, ich gehe auf Toilette. Aber für mich ist Sachsen mittlerweile Heimat geworden. Aber von Abraham hier heißt es, dass er unter Heimat noch was anderes verstanden hat. Und da lesen wir weiter im Text. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Und dann geht es noch ein bisschen weiter und geht weiter. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Sie, also unsere Vorväter, die in dem Text vorher auch genannt wurden, sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Die Heimat, die hier beschrieben wird, ist nicht, wo wir herkommen. Sie ist auch nicht, wo wir jetzt gerade sind. Sie ist, wo wir hingehen. Es ist ein Sehnsuchtsort, ein Ort, an den wir glauben müssen, den wir noch nicht sehen können. Und die Taufe als Ausdruck des Glaubens nach diesem Text ist auch ein Ausdruck, dass wir unterwegs sind mit einem Ziel zu Gott hin. Und wer sich zu Gott bekehrt, also für ein Leben mit Gott entscheidet und das mit der Taufe zeigt, der zeigt auch, dass er oder sie ein neues Ziel und eine neue Heimat hat. Es heißt aber auch, auf dieser Erde sind wir nur auf Durchreise, wir sind Gäste und Fremde. Und ich denke, auch als Gäste und Fremde können wir das Land, in dem wir, das wir also als Zwischenstation haben, auch genießen. Und dennoch glaubt unser Herz und hofft auf eine bessere Welt, die noch kommen wird. Und ich glaube, dass wenn wir das so verstehen, dass unser Glaube, dass diese Zukunft ganz zentral für uns ist, dann hat das ganz große Auswirkungen auf unser Leben. Und ich habe hier dann drei Punkte. Das eine ist, wir werden handeln demnach und wir werden auch erleben, Dinge erleben. Im Text, der Hebräertext geht weiter und dann werden noch viele andere Beispiele von Glaubenshelden genannt. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, die Eltern von Mose, Mose selbst, das Volk Israel, Rahab, eine Prostituierte. Und da steht dann immer in dem Text, weil er oder sie glaubte, gehorchte er. Oder weil er oder sie glaubte, tat sie dies oder tat er das. So geht es den ganzen Text durch. Diese Menschen, die glauben, die gehorchen Gott. Und der Glaube ist so eine ganz entscheidende Kraft, der ihre Entscheidungen und ihr Handeln lenkt. Und weil sie handeln, erleben sie dann auch Gottes Wirken. Und so heißt es dann weiter in dem Text ab Vers 33. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu.
Sie blieben mitten im Feuer unberührt von Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Hier werden ganz, ganz krasse Geschichten angedeutet. Und ich wünschte, manches mehr zu erleben, aber ich habe auch schon Wunder erlebt. Und ich glaube, dass viele hier auch schon Wunder erlebt haben. Vielleicht nicht so viele, vielleicht nicht ganz so krasse, wie hier genannt werden oder wie wir uns das immer wünschen. Aber vielleicht erleben wir manches auch nicht, weil uns der Glaube fehlt, diese Sicht auf das, was unsichtbar ist. Wir verlieren unser Ziel aus den Augen und dann stromern wir links und rechts herum. Wir verlieren uns daran, dass unser Leben schöner, also weil wir unser Leben schöner und bequemer machen wollen oder was andere von uns denken, den Sicherheiten, die wir suchen. Unser Glaube an ein ewiges Zuhause, das besser ist als das, was wir kennen, das kann uns helfen, eben gottgefällig zu handeln, den Fokus zu behalten und dann aber auch schon zu erleben, wie Gott hier sein Reich baut. Also Wunder zu erleben, so wie sie hier beschrieben werden. Gut, der zweite Punkt ist, dieser Glaube an die himmlische Heimat kann uns auch helfen, das Leben hier auszuhalten. Das Hoffen auf die Ewigkeit gibt all dem Leid und dem Schmerz, den wir hier ja auch erleben, eine ganz neue Perspektive und kann es überhaupt erträglich machen. Im Hebräerbrief nimmt es dann vor allem die verfolgten Christen im Blick und da heißt es dann weiter: Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in die Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Also wenn man das verfilmen würde, dieser Text wäre das mindestens FSK 16, wenn nicht 18, würde ich denken. Wir hier erleben tatsächlich nicht solche Verfolgung, wie sie hier beschrieben wird, obwohl manche vielleicht schon auch Nachteile für ihren Glauben erleben mussten. Aber nichtsdestotrotz erleben wir auch, dass das Leben nicht immer einfach ist. Ich war vor einiger Zeit auf einem Frauentreffen, wo eine Frau aus einem Zeugnis aus ihrem Leben gab, und sie war in der DDR ein Heimkind gewesen. Und sie erzählte aus ihrem Leben und wie viel Schweres sie erlebt hat und auch wie dieses Fehlen ihrer Eltern einfach auch ein ganz tiefes Loch hinterlassen hat in ihrem Herzen. Und sie sagte dann, und das ist mir sehr hängen geblieben: Ich sehne mich so nach dem Tag, wo ich einmal zu Gott komme und er, mein Vater, vor mir steht und mich als sein Kind empfängt und ich endlich einen Vater sehe und habe. Und ich habe dann später mit ihr geredet und habe ihr gesagt, ja, und ich sehne mich auch nach diesem Tag. Ich sehne mich so sehr nach diesem Tag, wo meine Emmy endlich laufen kann. Und wo wir uns miteinander unterhalten können. Und ihr merkt, das ist emotional für mich, weil das wirklich eine ganz, ganz große Sehnsucht ist. Und ich glaube, dass ihr vielleicht auch sowas habt, wo ihr sagt, ich sehne mich so danach, dass endlich alles gut ist. Und wo das, was wir hier an Leid erleben, wo wir nicht mehr fragen müssen, warum und wozu und wo wir das nicht mehr begründen müssen oder irgendwie, wo einfach es gut ist. Und ich glaube, dieses die Heimatlieder, die mein Opa hier in diesem Buch drin hat, die auch von Menschen kommen, die unglaubliches Leid erlebt haben, dass diese Sehnsucht nach der Heimat auch daher kommt. Und dass der Glaube an die Ewigkeit ein Trost ist, ohne den unser Leben hier manchmal wirklich unerträglich wäre. Was sind die paar Jahrzehnte, die wir hier auf Erden kreuchen und fleuchen gegenüber der Ewigkeit? Wird nicht alle Ungerechtigkeit, aller Schmerz bedeutungsloser, je größer unsere Hoffnung auf die Ewigkeit ist? Wir haben erstes Lied gesungen, deine Farben, ne? Rot, Purpur, Gold sind gegen deine Farben blass. Und ich glaube, dass uns eine Ewigkeit erwartet, wo das, was hier auf der Erde, wo die Farben wirklich blass sind, im Gegensatz zu dem, was uns erwartet. Ja, aber wenn wir uns auf die Ewigkeit ausrichten, da werden wir auch unsere Prioritäten neu setzen. Und wir wechseln jetzt in Hebräer 12, wo es jetzt heißt, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Das sind all die Leute, die er jetzt genannt hat. Ich bin da nicht so ins Detail gegangen. Deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Kampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Ja, und das haben wir hier auch an der Wand, den Vers. Das Ziel lässt uns überdenken, was ist denn überhaupt wichtig, wenn wir dorthin gehen. Und alles ablegen, was uns hindert, da fragen wir uns doch, was ist denn überhaupt von Bedeutung noch, wenn das unser Ziel ist? Ich merke oft, dass mein oder unser Fokus so auf Wohlstand ist, auf Besitz, auf Sicherheit. Aber wenn wir uns auf die Ewigkeit richten, dann können wir teilen, weil es eben nicht darauf ankommt, was wir am Ende noch haben. Womit verbringen wir unsere Zeit? Was dient der Ewigkeit? Wofür lassen wir unser Geld arbeiten oder wofür arbeitet unser Geld? Was leisten wir uns? Welchen Wert hat es noch, wenn wir an die Ewigkeit denken? Und so vieles, was wir tun, ist auch von unserem Bedürfnis nach Sicherheit gesteuert. Und ich habe nichts dagegen, klug zu wirtschaften oder auch Rente da vorausschauend zu denken. Aber was ist denn wirklich Sicherheit in unserem Leben? Was kann uns überhaupt schaden, wenn das Schlimmste, das wirklich Schlimmste, was uns im Leben passieren kann, ist, dass wir an unseren absoluten Sehnsuchtsort kommen? Und ich merke, dass ich mich da selber auch hinterfragen muss, wie sehr bestimmt die Ewigkeit mein Denken. Und ich glaube, manchmal tut sie es viel zu wenig. Wir schließen hier mit, lasst uns aufsehen auf Jesus. Der Text beschreibt nochmal ein ganz bisschen näher Jesus. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite, also in der Ewigkeit, ne? Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Wir taufen im Namen Jesu. Er ist der, an den wir glauben, der angefeindet wurde, der für uns in den Tod gegangen ist und der jetzt bei Gott ist und auf uns wartet. Und wenn wir auf Jesus sehen, wie wir es uns hier auch an die Wand geschrieben haben, dann ist es nicht nur ein Blick auf die Vergangenheit, auf sein Reden und Handeln, wie es in der Bibel steht, sondern es ist auch ein Blick auf die Zukunft, auf unsere Hoffnung an die ewige Heimat, die viel besser ist als all das hier. Und das wird unser Handeln prägen. Das wird unsere Hoffnung, das wird uns Hoffnung und auch Kraft geben im Leid. Und das wird unsere Prioritäten gerade rücken. Und das ist die Frage, die ich euch mitgeben möchte. Wo muss die Ewigkeit mehr mein Handeln bestimmen? Wo muss ich vielleicht meine Prioritäten überdenken mit Perspektive auf die Ewigkeit? Amen.